Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt seit dem Morgen über die Eilanträge gegen den Euro-Rettungsschirm und den Fiskalpakt. Die Kläger wollen verhindern, dass Bundespräsident Gauck die Gesetze unterschreibt, bevor geklärt ist, ob sie verfassungsgemäß sind. Wegen der unklaren Rechtslage verzögert sich der Start des dauerhaften Euro-Rettungsschirms ESM. Er sollte ursprünglich bereits am 1. Juli in Kraft treten.
Alle Augen auf die Kläger, heute um kurz vor 10 in Karlsruhe. Mehrere Abgeordnete, die Linksfraktion und über 20.000 Bürger rund um den Verein Mehr Demokratie haben gegen Euro-Rettungsschirm und Fiskalpakt geklagt. Deutschland gebe zu viele Befugnisse an Europa ab.
Nicht, dass Menschen wie Sie und ich, alle Wahlbürger in der Bundesrepublik Deutschland, morgen aufwachen und feststellen, sie dürfen zwar einen Bundestag wählen, aber der hat in den zentralen Funktionen des Haushaltsrechts eigentlich die wesentlichen Aspekte nach Europa abgegeben.
Schon oft haben die Verfassungsrichter Schritte hin zu mehr Europa durchgewunken, aber immer betont, das Haushaltsrecht dürften die gewählten Volksvertreter im Bundestag nicht aus der Hand geben. Das Grundgesetz setze hier klare Grenzen. Deutschland muss in den Rettungsschirm rund 22 Milliarden Euro in bar einzahlen und für 168 Milliarden garantieren. Der ESM als eigenständige Institution darf dann zum Beispiel Kredite etwa an notleidende Staaten vergeben. Wie viel Einfluss hat der Bundestag auf diese Entscheidungen des Rettungsschirms? Darum ging es heute in der Verhandlung. Besonders wichtig schien den Richtern zu sein, ob die Obergrenze von 190 Milliarden Euro für Deutschland wirklich hält oder ob das Risiko besteht, Geld nachschießen zu müssen. Die Regierung drängt, dass Rettungsschirm und Fiskalpakt schnell in Kraft treten.
Deswegen ist es auch gut, dass wir heute schon mündliche Verhandlungen haben. Und ich hoffe, dass das Verfassungsgericht nach gründlicher Prüfung bald entscheiden wird.
Die Richter sind sich der großen Bedeutung des Verfahrens und der Spannungslage zwischen Euro-Rettung und Demokratie bewusst.
Europa fordert den demokratischen Verfassungsstaat, ebenso wie der demokratische Verfassungsstaat Europa fordert.
Im Eilverfahren geht es den Klägern darum, die Gesetze vorläufig zu stoppen, bis das Gericht im Hauptsacheverfahren endgültig entscheidet. Aber es zeichnet sich ab, schon die Eilentscheidung wird eine deutliche Richtung vorgeben, ob die deutsche Beteiligung an Fiskalpakt und Rettungsschirm verfassungsgemäß ist. Inhaltlich ist diese Frage nach jetzigem Stand offen. Zur Stunde dauert die Verhandlung noch an. Eine Entscheidung könnte Ende Juli fallen.
Für die einen sind ESM und Fiskalpakt ein Schritt aus der Krise, für die anderen ein Staatsstreich von oben. Eine Gegenüberstellung der Argumente von Befürwortern und Gegnern finden Sie auf tagesschau.de. Der Bundestag unterbricht wegen der geplanten Milliardenhilfen für Spanien seine Sommerpause. Am 19. Juli soll auf einer Sondersitzung über das Hilfspaket abgestimmt werden. Einen Tag später wollen es dann die Finanzminister der Euro-Länder verabschieden. Spanien soll aus dem alten Euro-Rettungsfonds EFSF bis zu 100 Milliarden Euro erhalten, um seine Banken zu stützen. Bei ihrem heutigen Treffen räumten die EU-Finanzminister der Regierung in Madrid auch mehr Zeit ein, um die Sparziele zu erfüllen.
Ein zufriedener Spanier trat da heute auf. Wirtschaftsminister de Guindos nahm gleich zwei für ihn positive Nachrichten aus Brüssel mit. Erstens, es gibt ein Jahr mehr Zeit, den Haushalt in Ordnung zu bringen. Zweitens, die Finanzspritze für die spanischen Banken ist im Grundsatz beschlossen. 30 Milliarden Euro sollen sehr schnell als Nothilfe fließen. Was die Hilfe für unsere Banken betrifft, so wird es ein Darlehen vom Euro-Rettungsschirm zu sehr günstigen Bedingungen geben. Noch in diesem Monat soll die spanische Bankenhilfe zu Ende verhandelt sein. Drängende Personalentscheidungen dagegen sind jetzt endlich gefallen. Der Deutsche Klaus Regling wird den dauerhaften Rettungsfonds ESM leiten. Der Luxemburger Yves Mersch soll ins Direktorium der Europäischen Zentralbank einziehen. Und sein Landsmann Jean-Claude Juncker wurde als Eurogruppenchef wiedergewählt. Eigentlich für 2,5 Jahre, aber ich werde deutlich vor Ende dieser Zeit zurücktreten, so Juncker. Entweder Ende des Jahres oder am Anfang des neuen. Im Gespräch für den Prestigeposten war auch der deutsche Finanzminister. Und jetzt Schäubles einziger Kommentar: Das sollen doch die Staats- und Regierungschefs entscheiden.
We leave it to the heads. We leave it to the heads.
Diese Diskussion der Chefs wird sicher nicht lange auf sich warten lassen. Mit Jean-Claude Juncker bleibt der Eurozone ein sturmerprobter Krisenmanager erhalten. Und auch wenn seine Nachfolge bald wieder diskutiert wird, verschafft das doch kurzfristig etwas Zeit für die nächsten kleinen Schritte. Denn das Problem Spanien ist längst nicht gelöst. Und der erneute Aufschub bei den Schuldenzielen steigert die Glaubwürdigkeit des Landes nicht unbedingt.
In Israel hat ein Gericht Ex-Premierminister Olmert wegen Untreue für schuldig befunden, in zwei zentralen Anklagepunkten jedoch freigesprochen. Olmert war wegen der Vorwürfe 2008 vom Amt des Regierungschefs zurückgetreten, im Rückblick ein Rückschlag für eine Annäherung mit den Palästinensern. Verurteilt wurde Olmert nun, weil er als Handelsminister einem Vertrauten Vorteile verschafft haben soll. Das Strafmaß wird im September festgelegt.
Erleichtert kam Ehud Olmert heute aus dem Gerichtssaal, wo das Urteil verkündet wurde. Bis auf einen kleinen Fall von Begünstigung Dritter wurde er in allen Anklagepunkten freigesprochen. Ich bin nicht korrupt, ich habe nie illegales Geld genommen, ich habe kein Geld veruntreut, es gab keine schwarzen Kassen, die Beschuldigungen sind aus der Luft gegriffen. Das Urteil ist eine Sensation, denn es wirft Fragen auf. Zunächst, wie fundiert die Vorwürfe des Staatsanwalts wirklich waren damals, aber mehr noch, wäre der Lauf der Geschichte anders gewesen? Denn Ehud Olmert stand mit Palästinenserpräsident Abbas kurz vor einem Durchbruch im Friedensprozess. Jeder dachte, Olmert sei korrupt. Nun kommt er mit einer winzigen Verurteilung davon. Der Staatsanwalt hat damals massiv den Lauf der israelischen Geschichte und Demokratie verändert. Doch in einer Pressekonferenz am späten Nachmittag verteidigte der Staatsanwalt sein Vorgehen vor 4 Jahren vehement. Wenn wir diesen Fall einfach nur abgelegt und nicht an die Öffentlichkeit gebracht hätten, dann hätten wir unsere Aufgabe nicht erfüllt. Ein Prozess steht noch aus. Es geht um den Bau des Holy Land-Komplexes in Jerusalem. Auch hier wird Olmert Korruption vorgeworfen.
Wird er auch in diesem Fall freigesprochen, könnte Olmert zurück in die Politik. Und würde damit ein ernstzunehmender Konkurrent von Benjamin Netanyahu um das Amt des Ministerpräsidenten werden. Ein Konkurrent, der dann als neuer Ministerpräsident dem Friedensprozess eine neue Chance geben könnte.
Im ägyptischen Machtkampf hat sich das Parlament gegen den Militärrat gestellt. Wie vom neuen Präsidenten Morsi angeordnet, kamen Abgeordnete zu einer Sitzung zusammen, obwohl der Militärrat das Parlament für aufgelöst erklärt hatte. Die Abgeordneten wollen nun ein Gericht entscheiden lassen, ob es weitere Sitzungen geben darf.
Das ägyptische Volk ist gespalten. Die einen sagen, die Abgeordneten sollen dem Parlament fernbleiben, wie es Militär und Verfassungsgericht wollen. Die anderen sagen, die Abgeordneten sollen wieder tagen, wie es der Präsident fordert. Ähnlich gespalten wie das Volk ist auch das Parlament. Heute kamen viele islamistische Abgeordnete, also die Anhänger Mursis. Liberale Parteien hingegen waren kaum vertreten. Das ist das erste Parlament nach der Revolution. Es könne doch nicht nach 5 Monaten aufgelöst werden, findet dieser Abgeordnete, das sei unfair. Für das Militär war diese Parlamentssitzung eine Provokation. Doch es hielt sich zurück. Und auch die Islamisten wollten keine Eskalation des Konflikts. Nach nur 15 Minuten beendeten sie ihre Sitzung. Ihr Beschluss: Ein Berufungsgericht soll klären, ob das Parlament weiter tagen darf oder nicht. Parlament und Präsident bekamen heute Zuspruch aus Deutschland. Außenminister Westerwelle hat Mohamed Mursi besucht und damit auch dessen demokratische Legitimation unterstrichen.
Mein Eindruck ist, dass der neu gewählte ägyptische Präsident jemand ist, der auf Rechtsstaat setzt, auf Demokratie setzt, ausdrücklich auch auf Pluralität und religiöse Toleranz setzt.
Im Streit um das Parlament setzen die Ägypter nun auf ein weiteres Gericht, und zwar das Verwaltungsgericht. Eigentlich sollte es schon heute klären, ob das Parlament nun tagen darf oder nicht. Es hat diese Entscheidung aber auf nächste Woche vertagt. Bis dahin geht der Machtkampf in Ägypten weiter.
Kofi Annan, Sondergesandter der Vereinten Nationen, hat in Teheran für seinen Syrien-Friedensplan geworben. Er habe Ermutigung und Kooperation erfahren, sagte Annan nach seinem Treffen mit Irans Außenminister Salehi. Salehi seinerseits lobte Annans Unparteilichkeit. Der Iran gilt als Verbündeter Syriens. Auch deshalb haben vor allem die USA Vorbehalte dagegen, das Land in die Lösung des Konflikts einzubeziehen. Die Lage in Syrien war auch Thema bei den 2-tägigen Gesprächen der EU-Außenbeauftragten Ashton in China. Die chinesische Regierung machte deutlich, dass sie ein härteres Vorgehen gegen Damaskus weiter ablehnt. Ashton informierte auch über die Beschlüsse des jüngsten EU-Gipfels. Chinas Führung erklärte, sie habe volles Vertrauen in die Fähigkeiten der Europäer, die Schuldenkrise zu lösen. Die Volksrepublik ist der größte Handelspartner der EU.
Der Internationale Strafgerichtshof hat erstmals eine Gefängnisstrafe gegen einen Kriegsverbrecher verhängt. Die Richter verurteilten den früheren kongolesischen Milizenchef Lubanga zu 14 Jahren Haft. Bereits im März hatten sie ihn schuldig gesprochen, im kongolesischen Bürgerkrieg Kinder als Soldaten missbraucht zu haben. Während die Anklage die Strafe als zu niedrig ansieht, bestreitet Lubanga die Vorwürfe. Er kann gegen das Urteil Berufung einlegen.
Deutschland und Indonesien wollen politisch, wirtschaftlich und beim Umweltschutz enger zusammenarbeiten. Das vereinbarte Bundeskanzlerin Merkel während ihres Staatsbesuchs in Indonesien mit Präsident Yudhoyono. Berichte, wonach das Land gebrauchte Leopard 2 Kampfpanzer kaufen möchte, wurden von deutscher Seite nicht bestätigt. Merkel besuchte auch die Nationalmoschee in Jakarta. Indonesien ist das Land, in dem die meisten Muslime weltweit leben, und gilt als eines der führenden Schwellenländer in der Region.
Freiberufliche Hebammen bekommen für ihre Arbeit mehr Geld. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen künftig die zusätzlichen Kosten, die den Geburtshelferinnen durch höhere Prämien für die Berufshaftpflichtversicherung entstehen. Die Beiträge sind zuletzt deutlich gestiegen auf mehr als 4.200 Euro im Jahr. Viele Hebammen sahen sich deshalb in ihrer beruflichen Existenz bedroht. In Deutschland gibt es zu wenig Erzieher. Jetzt will sich die Bundesagentur für Arbeit verstärkt darum bemühen, Arbeitslose für diesen Beruf zu gewinnen. Etwa 5000 Menschen, so Vorstandsmitglied Alt, könnten so eine neue Chance bekommen. Die Bundesagentur greift damit einen Vorschlag von Arbeitsministerin von der Leyen auf. Sie hatte nach der Schlecker-Insolvenz für eine Umschulung der Mitarbeiterinnen geworben.
Ab Mitte kommenden Jahres haben Eltern einen Anspruch auf einen Kindertagesstättenplatz. Nur das Fachpersonal, also ausgebildete Erzieher und Erzieherinnen, gibt es nicht in ausreichender Zahl. Die Bundesagentur für Arbeit will deswegen jetzt in verstärktem Maße Langzeitarbeitslose für diesen Beruf qualifizieren.
Wir führen jetzt in den Jobcentern, in den Arbeitsagenturen sehr, sehr intensive Gespräche mit Arbeitslosen, mit potenziell interessierten Arbeitslosen, die zum einen natürlich die formellen Voraussetzungen erfüllen müssen, aber auch motiviert, engagiert sind, die sozialen Kompetenzen mitbringen, was sehr wichtig ist.
Im Prinzip stehe die Maßnahme jedem Arbeitslosen offen. Allerdings sollen Langzeitarbeitslose gezielt angesprochen werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft begrüßt grundsätzlich das Programm und dass es eine qualifizierte Umschulung geben soll. Allerdings sei wichtig:
vollumfängliche Ausbildung ist das Entscheidende, keine verkürzte. Und dazu muss die Bundesagentur für Arbeit natürlich die gesamte Ausbildung fördern.
Für die Linke kommt das Programm zu spät, zudem löse es das eigentliche Problem nicht.
Also es muss dringend ein Sofortprogramm gemacht werden, wo die fehlenden Erzieherinnen ausgebildet werden und wo auch das Berufsbild verbessert wird.
Den akuten Personalmangel wird bis 2013 sowieso kein Fortbildungsprogramm beheben können. Schließlich dauert die Ausbildung zur Erzieherin 3 bis 4 Jahre.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 11. Juli.
Es bleibt wechselhaft. Dabei strömt noch kühlere Luft zu uns. Mit Werten meist um oder unter 20 Grad ist es dabei für Mitte Juli vergleichsweise kühl. In der Nacht gibt es vor allem im Norden weitere Schauer und Gewitter. Später kommen in Baden-Württemberg, dann auch in Bayern Schauer und einzelne Gewitter auf. Morgen mehr Wolken als Sonne, verbreitet entwickeln sich Schauer, im Norden, Nordwesten und Südosten auch Gewitter, an den Alpen regnet es teilweise kräftig, etwas freundlicher sieht es zwischen Baden-Württemberg und Brandenburg aus. Der Wind wird mäßig, mitunter frisch bis stark, bei Schauern und Gewittern lebt er teilweise stürmisch auf. In der Nacht 17 Grad in München und 10 Grad im Sauerland. Am Tag 16 Grad in der Eifel und 24 Grad in der Lausitz. Am Donnerstag wechselhaftes Wetter, am freundlichsten ist es ganz im Süden. Am Freitag dichte Wolken, ab und an regnet es. Am Samstag Wolken, freundliche Momente, Schauer und einige Gewitter bei 15 bis 23 Grad.
Wir sind wieder da mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Ingo Zamperoni berichtet über die schwierige Aufgabe der Verfassungsrichter im Streit um den ESM. Außerdem zeigen wir, wie sich die Ultraorthodoxen in Israel gegen die Wehrpflicht wehren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.